Ja, das Anspiel hätte ich gerne gesehen, aber gut, ihr wisst, was da war. Und wir begeben uns also gedanklich noch einmal auf den Weg Jesu mit seinen Jüngern zurück nach Jerusalem. Eine Woche vor den Tagen, die die ganze Welt verändern werden. Und Jesus weiß es. Er weiß, dass seine letzte Woche auf der Erde angebrochen ist. Nur noch wenige Tage, dann wird sein Leiden beginnen. Dann geht sein Weg seinem Ende entgegen, dann wird er sein Ziel erreichen. Er wird am Kreuz für uns sterben wie einer der letzten Verbrecher. Die Strafprozedur, die dazugehört, ist Jesus auch wohlbekannt. Denn die Römer vollziehen sie in tausendfacher Wiederholung in aller Öffentlichkeit und jeder ist damit vertraut. Und nun auf dem Weg nach Jerusalem wird Jesus noch einmal sehr deutlich mit der Vorhersage seines Leidens. In seiner dritten Leidensankündigung spricht er von Verspotten, von Anspucken, von Auspeitschen und von Töten, aber auch von seiner Auferstehung. Er möchte seine Jünger vorbereiten, aber sie verstehen immer noch nicht wirklich. Irgendwie ist ihnen die Gefährlichkeit der Situation trotzdem bewusst. Sie spüren so ein bisschen die Anspannung, die in der Luft liegt. Denn sie begeben sich ja in das Zentrum der Macht der Gegner Jesu, nach Jerusalem. Deshalb haben sie auch Angst. Aber die Jünger sehen, wie so viele andere auch, wir haben es vorhin schon von Inga gehört, Jesu Fremdherrschaft der Römer befreien wird und Israel als Nation wiederherstellt. Die Jünger ahnen, dass große Entscheidungen bevorstehen. Und zwei von ihnen wollen sich daher schon einmal ihren Anteil an der zu erwartenden Herrschaft Jesu sichern. Die Brüder Johannes und Jakobus. Sie möchten gerne vorne mit dabei sein. Sie wollen jetzt schon dafür sorgen, dass ihnen Ehrenplätze oder eine ehrenhafte Stellung sicher ist, wenn Jesus sein Reich aufrichtet. Sie möchten gerne groß sein. Vielleicht auch, weil sie in ihrem bisherigen Leben arme Fischer gewesen sind. Dann haben sie alles verlassen, sind Jesus nachgefolgt, waren mit ihm, dem armen Wanderprediger, 3 Jahre unterwegs. Alles nichts, was irgendwie etwas Besonderes im Auge ihrer Mitmenschen gewesen wäre. Und dann soll sich das doch bitte aber irgendwie gelohnt haben. Dann soll wenigstens später etwas von der Macht und von der Herrlichkeit Jesu auf sie abstrahlen. Und das geht nach ihrem Verständnis am besten dann, wenn sie links und rechts von ihm sitzen dürfen. Der erste Platz gehört Jesus, das ist klar. Aber neben ihm ist ja auch noch Raum. Und auch diese Plätze bedeuten viel Macht und Herrlichkeit und Ansehen. Jakobus und Johannes sind nicht kleinlich. Wenn schon, denn schon, werden sie sich gedacht haben. Schließlich waren sie ja lange mit Jesus unterwegs. Sie kennen ihn gut, sie haben viel mit ihm erlebt, sie mögen ihn und er mag sie. Also warum soll das nicht auch jeder sehen, wer und was sie sind? Aber wie sehr verkennen sie ihre Situation? Und wie weit weg sind sie von dem, was Reich Gottes bedeutet? Was Jesus für ein Reich aufrichten wird und was er für einen Weg dafür gehen muss? Sie begreifen immer noch nicht, dass in Gottes Reich ganz andere Gesetzmäßigkeiten herrschen als in ihrem normalen Alltag. Und damit stehen sie nicht alleine. Die anderen Jünger verstehen ebenso wenig. Und das zeigt sich in ihrer Reaktion auf das Gespräch, das Jesus mit den beiden Brüdern führt. Die anderen 10 ärgern sich. Darin spiegelt sich ihr Neid wider und auch ihr eigener Ehrgeiz. Wie können es diese beiden Jünger wagen, sich bei Jesus vorzudrängeln? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Jeder von ihnen möchte anscheinend gerne ein Stück vom Kuchen abhaben und wenn dann schon bitte das Größte. Es menschelt also unter den Jüngern und zwar ganz gewaltig. Aber irgendwie finde ich es auch tröstlich zu sehen, dass selbst die, die so lange mit Jesus unterwegs gewesen sind, die so viel von ihm gelernt haben, immer noch nach Macht und nach Ansehen streben und immer noch groß sein wollen. wie so viele von uns auch, bis auf manche rühmliche Ausnahmen. Aber irgendwie steckt dieser Drang nach Anerkennung, nach etwas Besonderes sein wollen, tief in uns drin. Und es macht sich überall bemerkbar. Im Alltag, im Beruf, in Vereinen, aber auch manchmal in Gemeinden. Und Jesus weiß es. Er kennt unser Innerstes. Er kennt unseren Wunsch nach Größe. Er weiß, dass wir da irgendwie in gewisser Art und Weise drin gefangen sind. Auch seine Jünger, obwohl sie schon so lange mit ihm gelebt haben. Und deshalb erteilt er ihnen auch keine harsche Abfuhr. Er kommt ihnen doch mit einer gewissen Nachsicht entgegen. Er spricht in dem Bild vom Kelch und von der Taufe von seinen bevorstehenden Leiden und davon, dass auch seinen Nachfolgern das nicht erspart bleiben wird. Natürlich nicht in dem Maße, wie er gelitten hat. Das war einmalig und das konnte auch nur Jesus tun. Aber Nachfolge gibt es normalerweise nicht ohne Verzicht und auch öfters nicht ohne Leiden. Und zur Nachfolge gehört der Dienst. Ein Dienst, der im Gegensatz zu dem steht, was Johannes, Jakobus und die anderen sich ausgedacht haben und was auch wir uns immer mal wieder wünschen. Aber was Jesus dazu sagt, das lesen wir auch bei Markus im Kapitel 10, die Verse 42 bis 45. Da rief Jesus alle 12 zu sich her und sagte: Ihr wisst, die Herrscher der Völker, ihre Großen, unterdrücken ihre Leute und lassen sie ihre Macht spüren. Bei euch muss es anders sein. Wer von euch groß sein will, soll euer Diener sein. Und wer der Erste sein will, soll allen anderen Sklavendienste leisten. Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für alle Menschen hinzugeben. Jesus fordert seine Jünger zum Dienen auf. Er spricht sogar von Sklavendiensten. Und das hört sich nicht angenehm an. Das ist unter uns Menschen nicht populär, weder damals noch heute. Dienen ist doch irgendwie ziemlich gegen unsere Natur und auch nicht populär in unserer Kultur. Hätte Jesus von Herrschen gesprochen, das wäre etwas anderes gewesen. Dann hätten die Jünger sicherlich gerne Ja gesagt. Aber dienen, damit lässt sich, also ganz salopp gesagt, kein Blumentopf gewinnen. Dienende Berufe haben auch in unserer Gesellschaft keinen guten Stand. Sie werden oftmals schlecht bezahlt und sie haben schwierige Arbeitsbedingungen. Dabei sind es ja genau die Berufe, die wir brauchen. Und eine innere Haltung dem anderen gegenüber, die auch vom Dienen geprägt ist, täte unserer Gesellschaft nachhaltig positiv gut und würde sie gut verändern. Aber der Weg dahin ist noch sehr weit und schmal. Eine Bekannte von uns leitet einen Pflegedienst und sie hat einmal erzählt, dass sie einen Anruf bekommen hat von jemandem, der sie fragte, ob sie für ihn denn eine Putze hätte. Und schlagfertig, wie unsere Bekannte ist, sagte sie, sie habe keine Putze. Aber wenn der Anrufer eine zuverlässige Putzfrau möchte, dann könne sie ihm schon behilflich sein. Und ich finde, solche Aussagen sprechen einfach Bände. Sie zeugen von einem gewissen Standesdenken und einer Herabwürdigung von Menschen, die, egal auf welche Art und Weise, anderen dienen. Und da kommt Jesus daher und spricht von den Herrschern, die andere unterdrücken, und fordert uns auf: Bei euch muss es anders sein. Dient einander. Jetzt gab es ja in der Geschichte der Menschheit auch immer wieder Anführer und selbsternannte Herrscher, die dazu aufforderten, dass man ihnen und ihrer Sache diente. Aber es gab außer Jesus niemanden auf der ganzen Welt und in der ganzen Weltgeschichte, der das auch bis zum Äußersten vorgelebt hat. Und deshalb ist Jesus auch der Einzige, der mit vollem Recht seine Nachfolger zu einem Leben aufrufen kann, das zum Dienen auch bereit ist. Denn Jesus hat es eben nicht nur gesagt, dass er gekommen ist, um zu dienen und hat dann irgendwas anderes gemacht, sondern er hat es auch wirklich in die Tat umgesetzt. Und er hat damit ein Zeichen für Gottes Liebe in diese Welt gebracht, das auf ewig bestehen wird. Angefangen hat sein Dienst bereits damit, dass er aus der himmlischen Herrlichkeit in diese Welt gekommen ist. Er hat auf alles verzichtet, was es im Himmel gibt. Er wurde Mensch mit allem, was dazugehört, und erkennt alle Facetten des Menschseins. Deshalb kann er uns auch gut verstehen, weil er weiß, was es manchmal bedeuten kann, hier auf dieser Erde zu leben. Er hätte es nicht tun müssen, aber er hat es aus Liebe zu uns getan. Er hat als armer Wanderprediger gelebt, er hat Menschen geheilt und befreit, er hat ihnen Gottes Liebe verkündigt und er hat es vor allem vorgelebt. Und er hat sich auf einen Esel gesetzt, um in Jerusalem einzuziehen, obwohl ihm ein Prachtwagen zugestanden hätte, je nachdem, was damals so üblich war. Aber der schönste und größte Wagen wäre für ihn noch nicht gut genug gewesen. Am sogenannten Palmsonntag, wir haben es vorhin gehört, dem Tag, den wir heute wieder begehen, der Einzug Jesu in Jerusalem, in seine Stadt. Der König der Welt reitet auf einem Esel. Unglaublich, aber wahr. Für seine Gegner war das wahrscheinlich alles nur lächerlich. Der soll ein König sein, diese armselige Gestalt auf einem kleinen Esel. Sie beobachten ihn, sie schmieden Pläne und sie sind auf dem besten Weg, ihn aus der Welt zu schaffen. Aber für Jesus ist sein Verhalten ja nur konsequent, denn er kennt seine Aufgabe, er kennt seinen Weg. Sein Dienst im Auftrag und im Namen des Vaters führt ihn ans Kreuz. Und seinen Willen zum Dienen besiegelt er in der Bereitschaft zum Tod. Aber das weiß zum Zeitpunkt seines Einzugs in Jerusalem so gut wie niemand. Und die, die es wissen sollten, wollen es nicht wahrhaben. Die Menschen jubeln Jesus zu. Sie breiten ihre Kleider für ihn aus und legen Palmzweige vor ihn nieder. Und viele erkennen das Zeichen, das er an diesem Tag gesetzt hat. Er erfüllt die Prophezeiung bei Sacharja über den Friedenskönig, der demütig auf einem Esel daherkommt. Demütig und dienend. Denn es gilt, was er gesagt hat und gelebt hat. Ich bin gekommen, um zu dienen, nicht um mich bedienen zu lassen. Jesus hat sich klein gemacht. Er wollte ein Geringer unter Geringen sein. Ein Mensch unter Menschen. Ein weiteres Beispiel seines Dienens zeigt er einige Zeit später, als er seinen Jüngern die Füße wäscht. Und damit übt er eine niedrige Sklavenarbeit aus. Und wieder sagt er ihnen, dass er ihnen ein Beispiel gibt und dass sie es genauso untereinander machen sollen. Und dann kommt Karfreitag, der Tag, an dem die Gegner Jesu dachten, dass sie gegen ihn gewonnen hätten. Weil sie ihn an diesem Tag so klein und so niedrig gemacht haben, wie es nur irgendwie möglich war. Aber auch dieser Tag gehörte zu Gottes Plan und zum Dienst Jesu dazu. Er hat sein Leben als Lösegeld für uns gegeben, damit wir frei von Schuld und Sünde sein können und befreit leben dürfen. Jesu ganzes Leben war Dienst, war gekennzeichnet von Verzicht, von Belastung, von Erniedrigung und gipfelte im stellvertretenden Tod am Kreuz. Jesus ist in das Dunkel des Todes gegangen, hat ihn überwunden und besiegt, damit wir keine Angst mehr davor haben müssen und damit wir wissen, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Die Kluft zwischen Gott und uns ist überwunden. Der Weg zu Gott, dem Vater, ist frei. Und Gott hat Jesus von den Toten auferweckt. Er hat Tod und Teufel überwunden und ist König und Herrscher dieser Welt. Jesus sitzt auf dem Thron für immer und ewig. Dem Herrschen ging jedoch das Dienen voraus. Denn Herr sein im Sinne Gottes bedeutet der Herr als Knecht und Diener aller. Weil Jesus das vorgelebt hat, wird durch sein Opfer das Dienen für seine Nachfolger verbindlich. führt zur Aufforderung, dass der Führende unter ihnen zum Dienenden werden soll und damit zu einer Demonstration der Liebe Gottes und des eigentlichen gottgewollten Lebens. So wird auch ein Stück von Gottes Reich in dieser Welt sichtbar. Aber wir erleben in unserer Welt genau das Gegenteil. Die Verhältnisse sind ganz anders, aber sie waren es schon zur Zeit Jesu und auch davor. Wohin uns das geführt hat, erleben wir Tag für Tag und wir leiden daran. Trotzdem wollen wir immer noch irgendwie groß sein, bedeutend, an der Spitze oder zumindest weit vorne. Und das gibt es in Firmen, in Vereinen, aber auch in Familien und Gemeinden und natürlich auch in der Politik. Dienen im Großen und im Kleinen ist nicht populär. Wir meinen, dass uns das klein macht. Aber bei Jesus gilt genau das Gegenteil. Wer unter euch groß sein will, soll euer Diener sein, hat er gesagt. Er stellt die Verhältnisse auf den Kopf. Und er selber, der König und Herr dieser Welt, war der Diener aller. Er hat uns den größten Dienst erwiesen, den es nur gibt. Sein Leben für unsere Freiheit, für ewiges Leben für uns. Indem er sich erniedrigte und diente, wurde er auch zum Größten, den es in dieser Welt gibt. Und er hat damit Größe neu definiert. Er hat neue Maßstäbe gesetzt, für uns und für alle Menschen. Und er fordert uns auf, seinem Beispiel zu folgen, aus Liebe zu ihm, aus Dankbarkeit für unsere Rettung. Denn wenn der Herr der Welt dient, wie könnten dann wir als seine Nachfolger es nicht tun? Wir brechen uns damit keinen Zacken aus der Krone. Wir sind und bleiben Kinder Gottes, geliebt und geachtet und wertgeschätzt, egal welche Tätigkeit wir ausüben. Was wir in Gottes Augen sind, ist maßgeblich und das kann uns niemand wegnehmen. Trotzdem ist Dienen gegen unsere menschliche Natur. Wir können uns zwar dazu zwingen, aber das merkt man sicherlich auch, und wir brauchen eine echte Haltung des Dienens. Damit die aber aus einem ehrlichen Herzen kommt, brauchen wir die Hilfe von Jesus und den Blick auf ihn. Denn nur er kann unser Herz verändern und uns helfen, Dienen neu für uns zu entdecken, es als etwas Hilfreiches und Gutes anzusehen. Es geht dabei aber natürlich nicht darum, dass wir uns zum Fußabtreter für alle Menschen machen und den anderen jeden Wunsch erfüllen. Das bedeutet, dass wir uns total abrackern und irgendwann erschöpft da niedersinken. Das sollte nicht passieren. Eine gute Selbstfürsorge gehört auch zu unserem Leben dazu. Und das beinhaltet auch, dass wir unsere Gaben entdecken, die uns Gott geschenkt hat. Dass wir sie entfalten und wenn möglich in ihnen leben. Wir dürfen eine gute Ausbildung machen. Wir dürfen auch nach Ämtern und Posten streben. Sollten sie dazu führen, dass wir etwas Großes werden in der Gesellschaft und Großes tun können, dann hat Jesus grundsätzlich nichts dagegen. Es kommt auf unsere Herzenshaltung an. Wir können in all dem trotzdem dienen, ein Leben führen, das unsere Mitmenschen nicht missbraucht und für unsere Zwecke manipuliert. Wer Verantwortung übernimmt, egal ob jetzt in der Familie, in der Politik, in der Gemeinde oder im Beruf, der kann auch dort dienen, indem er ein offenes Ohr für andere hat, indem er zuhört, den anderen wertschätzt und seine Arbeit anerkennt und selber auch ehrlich und vertrauenswürdig ist. Für uns alle gilt, dass wir einander dienen können, wenn wir unsere Mitmenschen mit Respekt und Wertschätzung ansehen, wenn wir in ihnen etwas von Gottes Ebenbildlichkeit erkennen, etwas von dem Wert und der Würde sehen, die Gott in sie hineingelegt hat. Jesus sieht uns ja auch so an. Und dann wird es irgendwann nicht mehr wichtig, wenn ich zum Beispiel auch diesen Sonntag den Kaffee in der Gemeinde koche, obwohl ich es letzte Woche doch auch schon gemacht habe. Dann ist es auch nicht mehr so wichtig, ob ich der Erste in der Schlange am Supermarkt bin. Ich kann jemand anderem meinen Platz im Bus überlassen. Ich kann vielleicht sogar dem Kollegen, den ich nicht so gerne mag, ein freundliches Wort geben und ein Lächeln schenken. Geht auch mit Nachbarn. Euch fallen bestimmt noch viele andere Beispiele ein. Dienen hat ganz unterschiedliche Gesichter. Es kommt auf unser Alter und auf unsere Lebenssituation auch an. Und oft geschieht es im Verborgenen und ohne, dass jemand groß etwas davon mitbekommt. Eine alte Bekannte von mir hat bis vor kurzem, da ist sie noch 88 gewesen, einen Dienst ausgeübt, in dem sie im Alters- und Pflegeheim andere besucht hat, hat Kommunionfeiern mitgehalten, sie ist katholisch, und sie war einfach da, hat zugehört und hat Hände gehalten. Es war ein ganz leiser und unaufdringlicher Dienst, aber für diese Bewohner des Heimes war er unheimlich wichtig und wertvoll. Und ich denke auch, dass er wertvoll war in Gottes Augen. Ich glaube auch, dass Gott sich über jeden noch so kleinen Schritt freut, den wir auf dem Weg des Dienens gehen. Es ist kein einfacher Weg, vor allem weil wir eben jeden Tag alles anders sehen in dieser Gesellschaft, in dieser Welt. Es ist vollkommen entgegengesetzt zu dem, was Jesus von uns möchte. Aber es ist eben der Weg Jesu. Und wenn wir ihm nachfolgen, wenn wir seine Worte ernst nehmen, dann sollten wir auch seine Aufforderung ernst nehmen, einander zu dienen. Ein Versuch ist es wert. Wir gehen diesen Weg ja nicht alleine. Jesus geht ihn mit. Er nimmt uns an die Hand und ich denke, er wird uns an die richtige Stelle führen, wo wir dienen können. Und wir haben auch einander als Ermutigung und als Hilfe, wenn wir vielleicht mal einen Hänger haben und es nicht so klappt, wie wir uns das vorstellen. Also lasst uns doch einfach mal anfangen. Jesus fragen, wo er uns haben will und schauen, was dann passiert. Dienen in dieser Welt ist ein Abenteuer, aber es ist auch gleichzeitig die Möglichkeit, ein Stück Himmel auf diese Erde zu bringen und Jesus Liebe weiterzugeben. Und was gibt es Lohnenswerteres? Amen.